Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute die Schulung, die Nörgler unter Kontrolle halten. Okay, ein spannendes Thema. Ne? Ich fange mal an mit dem Vers aus 1. Samuel 25,3. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun. 1. Samuel 25,3. Ja, wenn ihr also diese Geschichte kennt von Nabal und Abigail, dann wisst ihr schon, was geschehen ist. Ne? Sie war eine Frau von gesundem Verstand. Ja, ganz wichtig. Ne? Sollen wir alle haben. Der gesunde Menschenverstand. Ganz wichtig. Und Nabal, der hatte wenig gesunden Menschenverstand, er war hart und boshaft. Und ihr wisst schon, wie die Geschichte zu Ende geht, ne? Dass er sich da verwickelt hat, der hat sich mit dem Falschen angelegt und am Ende ist es nicht gut für ihn ausgegangen. Und Gott sei Dank konnte Abigail noch die Sache so lenken, dass sie ihre Familie noch gerettet hat, wegen ihrem gesunden Verstand. Halleluja. Ich fange mal an mit einem anderes Thema. Ein bisschen anders. Was, ich sag mal so, lass mich hier eine kleine Kurve machen über das Thema gute Beziehung mit Geschwistern pflegen. Ja, gute Beziehung. Darum geht's bei Abigail. Gute Beziehung. Aber hier fängt es an, nicht mit den Nörklern, ne, wie der Nabal. Der war ein, ne, Nörkler hoch drei, ne. Aber es geht hier um, gute Beziehung mit Geschwister pflegen. Und ja, das ist ja das Thema, was ich sage so durch das ganze Buch zieht, durch unseren ganzen Kurs zieht. Gute Beziehung. Ja, weil Leiterschaft hat ja ganz, ganz viel damit zu tun. Einer könnte hier sagen, ja, Rob, das ist ja selbstverständlich. Du willst jemand will ein Gemeindeleiter oder ein Ältester oder ein Diakon werden, dann muss er sich beziehen, gut beziehen mit Brüder und Schwestern. Okay, gut, aber vielleicht ist es ja auch gut, da ein bisschen zu erinnern. Ja, okay, ist gut. Leute, lasst uns wieder besinnen. Uns wieder besinnen. Warum? Weil ja im Reich Gottes, wir haben ja viele Aufgaben, viele Arbeiten. Ja, ihr wisst schon, hier zum Beispiel eine Schulung vorbereiten, oder hier bürokratische Aufgaben zur Bank gehen oder Überweisungen tätigen und das Auto in der Werkstatt bringen, ne? Solche Sachen, die nichts mit den Menschen zu tun haben. Ich habe hier ein paar Beispiele ausgesucht, ne? Und so könnte man, und auch zum Beispiel die Miete von der Gemeinde zahlen oder hier auch der Gemeindesaal putzen. So viele Aufgaben und manchmal von so vielen Aufgaben hat man dann, ich sag mal so, den Menschen vergessen. Ne? Man sagt so ein bisschen witzigerweise, ne? Wie geht's der Arbeit in der Gemeinde? Ja, der Arbeit in der Gemeinde geht's gut, es werden nicht die Menschen, verstehst du, ne? Die stören, ne? Okay, ein bisschen witzig, ne? Weil ja logisch, die Gemeindearbeit ist ja aufgebaut auf den Menschen, ne? Aber man sagt so ein bisschen witzigerweise, ne? Es wären nicht die Menschen, ne? Versteht ihr? Weil das Wichtigste sind die Menschen. Und diese anderen Sachen, Bürokratie und das Handeln mit den materiellen Gütern der Gemeinde oder so, es sind ja Nebensachen. Aber manchmal geht das unter, ne? Weil man vielleicht so viel Zeit investiert, eine gute Predigt vorzubereiten, hier viele Stunden. Und wenn dann jemand anruft, ein Mitglied der Gemeinde braucht Seelsorge und so, oh, dann denkt man vielleicht, ne, jetzt, wo ich mich vorbereite auf die tolle Predigt, ruft der, ne, mich an, um mich zu stören, ne. Es wären nicht die Menschen, verstehst du, ne? Und deswegen ist vielleicht gut, dass man sich da wieder besinnt und sagt, nee, der Kern unserer Aufgabe sind die Menschen. Der Dienst im Reich Gottes geht nur über Beziehungen. Beziehungen, ne? Wir haben ja viel geredet über Vision. Ganz wichtig, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben für unsere Arbeit, für unsere Gemeinde und so. Ne? Oder vielleicht die Finanzen. Die Finanzen, das geht vielleicht gut, ne? zum Beispiel. Aber, ne, oder vielleicht ist ja auch der Pastor, die Ältesten, der sehr talentiert. Ja, die haben viele Talente. Ne? Aber es geht ja immer um den Menschen. Ob es den Menschen gut geht, ob es den Menschen seelisch, geistlich gut geht. Körperlich auch. Deswegen sollten wir uns hier wieder nachsinnen und sagen, ja klar, gut, ne, lass uns das wieder vor Augen tun. Und ich danke Gott für die viele Brüder, Schwestern, Pastoren, Ältesten, Diakonen, die für mich gebetet haben, die in mir investiert haben, ihre Zeit, ihre Gebete, ihre Seelsorge in mir investiert haben. Ich danke Gott. Und deswegen soll ich das auch machen, ne, für andere da zu sein, für andere zu beten und anrufen und so. Ja, es gibt viele Menschen, die eine Schulter brauchen, um sich auszuweinen. Oder einen Arm brauchen, um arm zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt die nächste Überschrift. Fähig sein, sich gut zu beziehen. Ist ja auch wichtig. Beziehung zu haben, aber hier gut zu beziehen. Wie dieser Vergleich zwischen Nabal und Abigail. Ganz interessant, ne? Ein Ehemann, Ehefrau, er total, ne, hart und boshaft und sie ganz lieb, nett und weise, ne? So ein Beispiel von Extremen. Und deswegen ist es eine Lehre für uns, dass wir versuchen, hier uns zu verbessern, dass wir, ne, nett mit den Menschen umgehen, weise mit den Menschen umgehen. Das können wir ja entwickeln. Die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und gesunde Beziehungen zu entwickeln. Ich habe hier so diesen kleinen Kasten gemacht, was wir laut lesen können, aber bitte nicht das Mikrofon aufmachen, sondern nur mit mir hier jetzt zusammen laut lesen. Zuerst die Herzen berühren, dann die Hände. Mit diesem Satz will ich ja mehr meinen als, ne, nur das, im Sinne von, es reicht nicht, wenn wir alles korrekt machen, aber nicht die Herzen berühren. Das meine ich mit diesem Satz. Es reicht nicht, wenn wir ankommen in der Gemeinde und sagen, na, guck mal, lass uns hier einen Bibelkurs machen und hier setzt euch hin und schlagt eure Bücher auf und lasst uns lesen und so weiter und am Ende sagen, tschüss, geht nach Hause, ne, versteht ihr? Alles korrekt machen, ne, aber nicht die Menschen berühren, die Herzen berühren. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut in einer Gemeinde. Das kann ja vielleicht funktionieren in einer Firma oder so. In einer Hochschule, ne? Wie es so in einer Schule, Hochschule ist, wo der Professor ankommt. Interessanterweise, ne, der hatte einen Professor in der Hochschule, wo ich studiert habe, Informatik, kam ja im Raum durch, ne, eine besondere Tür. Die Schüler alle von oben, ne? Und der Professor von unten, versteht ihr? Das heißt, der Professor kommt rein und sagt, die Uhr hat geschlagen, deswegen loslegen, guten Morgen und bla 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 und dann am Ende tschüss und geht raus, ne? Durch seine Tür und er hat keinen Kontakt, keinen körperlichen Kontakt mit den Schülern, ne? Gibt ihnen nicht die Hand und umarmt sie sowieso nicht, ne? Versteht ihr? Ne? Das kann ja in einer Hochschule so sein. Aber in einer Gemeinde ist das schlecht, ganz, ganz schlecht. Sich beziehen kostet Zeit, ja. Ne? Warum ist das vielleicht von einigen unerwünscht, wie Professoren in der Uni? Weil er Zeit kostet, weil er, ne, aus dem Saal rennen muss, weil er sofort eine andere Vorlesung hat oder weil er da seine Bücher schreiben muss und seine andere Vorlesung vorbereiten muss. Ne, das Wichtige, die ganzen, ne, Bücher, die er schreiben muss und so, um, ne, berühmt zu werden in der wissenschaftlichen Welt oder so. Und deswegen hat er keine Zeit für die blöden Studenten. Ne? Versteht ihr? Das kann ja funktionieren in einer Hochschule, aber in einer Gemeinde funktioniert das nicht, das ist falsch. Sich beziehen kostet Zeit. Ja, Zeit. Ja. Und was hat Paulus gemacht? Hat er den Leuten gesagt, guck, hier Leute, ne, ich habe ja keine Zeit, ne, ich muss Gemeinden gründen, ich muss Vorträge halten, ich muss viele Bücher schreiben. Nein, er hat sich die Zeit genommen. Interessant, dass er immer die Briefe geschrieben hat oder meistens, wenn er irgendwo im Gefängnis war oder wenn er ganz weit weg war, dann hat er die Briefe geschrieben. Weil als er mit den Menschen war, dann hat er, ne, deine Zeit gewidmet den Menschen, um den Menschen zu helfen in ihrem Glauben, in ihrer Entwicklung, in ihrer geistlichen Entwicklung. Er hat sich darauf fokussiert. Und hier in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7 und auch im Vers 11, dann schreibt er das. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. 1. Thessalonicher 2, 7. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Ja. Nehmt dieses Beispiel. Ermutigt jeden einzelnen von euch, jeden Mitglieder der Gemeinde, gucken, bleib stark, beten für sie und so weiter, jeden einzelnen. Um geistliche Reife zu erlangen, ist es wichtig, Kenntnis zu haben. Ja, habe ich schon so oft betont. Und es gibt ja immer Leute, die ausrutschen auf einer dieser Schienen. Auf einer dieser zwei Schienen. Die eine Schiene ist ja, die sagt, ja, lernen, das ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, den Nächsten zu lieben. Das ist ja die eine Schiene. Und die andere Schiene ist das Gegenteil. Oh, ich muss als Christ viel lernen. Alles, tausende Bücher lesen. Und das ist ja auch falsch, weil das eine dient zum anderen. Wenn man lernt, soll es helfen, uns bessere Christen zu werden, mehr unseren Nächsten zu lieben. Dass wir das besser verstehen, dass wir vielleicht Fehler machen. Deswegen lesen und nachdenken, wie kann ich ein besseren Christ werden? Das heißt, wie kann ich in der Praxis, im Kontakt mit anderen Menschen mich besser verhalten und so weiter. Deswegen lesen wir Bücher und nicht nur hier, oh, ich habe alles im Kopf. Deswegen, meine geistliche Reife zu erlangen. Geistlich reif bedeutet ja nicht, dass jemand tausend Bücher im Kopf hat, sondern dass er sich gut mit den Menschen beziehen kann, dass er den Menschen helfen kann, dass er das Evangelium anderen Menschen hinbringen kann. Das bedeutet geistliche Reife. Deswegen ist es ja auch wichtig, Kenntnis zu haben. Aber der Nachweis der Reife sind die Beziehungen. Ob jemand geistlich reif ist, heißt, ob er sich gut mit anderen Menschen verstehen kann, ob er dienen kann. In diesem Bezug ist folgender Vers interessant, Markus 3, 14. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Markus 3, 14. Ganz interessant, ne? Ja. So, solche Sätze wie das hier, was ich hier unterstrichen habe, fallen sehr oft unter den Tisch. Und ich habe die, wie gesagt, die Bibel schon sicher mehr als 100 Mal durchgelesen im Laufe dieser 35 Jahre, wo ich im Glauben bin. Und ich muss sagen, dass dieser Satz hier mir nicht so bewusst war. Weil wir sofort fokussieren, auf die 12, er hat 12 Jünger gerufen, um die Jüngerschaft zu machen. Aber hier steht, er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten. Die bei ihm sein sollten. Entschuldigung, wenn ich das wiederhole. Das heißt, die Kontakt mit ihm haben sollten. Die in seiner Nähe sein sollten. Die eine Beziehung mit ihm haben sollten. Eine Freundschaft mit ihm haben sollten. Damit sie ihn auch nachahmen. Aber ihn lieben. Sehr toll, dieser Vers. Und deswegen ist ja auch Jüngerschaft und Gemeinde hat viel damit zu tun, mit den anderen zusammen sein, mit Menschen zu sein. Jesu Eigenschaften, von denen wir lernen können. Ja, wir können so vieles von Jesus lernen, so vieles. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, merke ich, dass ich noch etwas übersehen hatte, noch etwas lernen kann. Und zum Beispiel, Jesus besaß die Fähigkeit, mit vielen Menschen umzugehen, mit ihren verschiedenen Temperamente und Charakterzüge, verschiedener Niveaus geistlicher Reife. Ja, das fällt mir schwer, ich sage mal so. Es gibt Leute, die einfach, ich sage mal so, wo ich da ratlos bin. Was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich reagieren mit bestimmten Leuten? Manchmal weiß ich das nicht. Und Jesus, er hatte ja, wie sagen wir so, diese Spannung mit Thomas, dass Thomas ungläubig war und Jesus kommt und sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das klingt jetzt wie ein, als hätte Jesus hier Thomas gerügt. Aber ich verstehe das so, dass Jesus sagt, guck mal Thomas, das Problem ist nicht daran, dass es Beweise fehlen. Es gibt genügend Beweise für die Auferstehung. sondern das Problem liegt tiefer in deiner Seele, in einer Neigung deiner Seele. Du brauchst Heilung im Inneren deiner Seele. Dein Glaube, ne, da fehlt etwas dann in dir. Und Jesus hat die Schwäche der Menschen nicht ausgenutzt, um sie zu demütigen. Jesus hat nicht, ne, Thomas hier runtergemacht, erniedrigt vor den anderen, ihn, ne, einer auf den Deckel gehauen, sondern er hat ihn seelsorgerisch da geholfen in diesem Moment. Es gibt ja viele, die sowas machen, sich profilieren. Die nutzen die Schwächen der anderen aus, um sich wichtig zu machen. Jesus hat das nicht gemacht. Er half Menschen zu wachsen. Nächster Punkt. Jesus kennt jedes Schaf beim Namen. Das ist auch so eine Übung, die Menschen beim Namen zu nennen. Ich als Pfarrer kenne ja abertausende Menschen im Laufe des Lebens, in vielen Gemeinden, wo ich gearbeitet habe. Ich kenne ja nicht alle beim Namen, aber ich kenne schon sehr, sehr viele Namen. Sehr, sehr viele. Ganz am Anfang fiel das schwer, weil, ne, ich nicht so gewohnt war, neue Menschen kennenlernen und ihren Namen einzuprägen. Aber im Laufe der Zeit habe ich das gemacht. Heute, wenn ich jemand begrüße, versuche ich mir das einzuprägen. Ganz wichtig, weil ein Wort, was jeder Mensch am liebsten hört, ne, ist dein eigener Name. Ne? Und wenn jemand kommt und dich beim Namen nennt, ne, dann hat er schon ja gute Karten mit dir. Verstehst du? Das ist ja ganz wichtig. Und das, ne, okay, die Bankangestellten, die kennen diesen Trick, ne, benutzen diesen Trick, ne, immer Leute beim Namen nennen und so, damit sie sich wichtig fühlen, ne, obwohl sie dann nur ihr Geld wollen. Ne? Bei uns muss das ja aus Herzen kommen, dass wir die Menschen beim Namen nennen, weil das ja hat ja auch etwas zu tun mit dieser Persönlichkeit. Menschen in einer Gemeinde sind nicht nur Nummern, ne, sind nicht nur Kopien sozusagen, sind nicht, ne, sondern sie sind Individuen. Ne? Und deswegen den Namen der Menschen kennen ist wichtig. Jesus kennt mein Name, dein Name. Halleluja, das ist ganz toll. Ne? Wir sind für ihn Individuen, nicht nur eine Masse, ne, nicht eine Nummer. Jesus ist immer bei den Schafen, wie ich gesagt habe. Ne? Bei den Menschen zu sein, bei den Jüngern zu sein, bei den Brüdern und Schwestern zu sein. Nächster Punkt, führt die Herde, schützt die Herde. Ne? Sorgt sich um die, die sich entfernt haben, wie das Schaf. Ne? Ihr wisst schon die Geschichte, die 99 Schafe, die im, ne, Stall sind. Und dann merkt er, oh, da ist eine, die verloren gegangen ist. Und der geht hinter sie her und sucht sie. Ne? Schützt seine Schafe. Falls nötig, würde er sogar für sie sterben. Würden wir für die Gemeindemitglieder sterben, für die Menschen, die sagen so unter unserer, ne, Aufsicht stehen. Wenn wir ja ein Diakon, ein Ältester sind oder ein Pastor, dann gibt's ja die Menschen, die unter unserer Aufsicht sind, die Gemeindemitglieder, unsere Schafe, ich sage mal so. Unsere Schafe, ich habe ja jetzt, ne, eine Irrlehre gesagt, ne, aber lass mich das korrigieren, lass mich hier die Kurve machen. Die neben den Hirten gibt's ja immer der Schäferhund, ne? Und die Schafen sind ja die Schafe des Hirtens, ne? Aber auch ja ein bisschen die Schafe des Schäferhunds, versteht ihr? Und der Hirte ist Jesus und wir sind so ein Schäferhund. Und die Schafe sind ja auch dann in einem bestimmten Sinn unsere Schafe, obwohl wir nur ein Schäferhund sind. Deswegen sage ich, ne, der Pastor und die Älteste, die Diakone, ne, die haben auch ihre Schafe, die sie aufpassen für den Hirten, der ist Jesus. Jetzt Themawechsel. Themawechsel, es geht ja immer weiter um Beziehung, aber jetzt eine ganz andere Beziehung. Beziehung zum anderen Geschlecht. Ganz wichtig, weil viele, viele Menschen zerstört wurden in ihrem Dienst, weil sie das hier nicht ernst genommen haben. Die Beziehung zum anderen Geschlecht, das ist gefährlich in vieler Hinsichten. Zum Beispiel Gerüchte vermeiden. Ja, wenn jetzt ein Ältester, ein Pastor Seelsorge macht oder einfach da sich unterhält mit, ne, eine Frau in einem Zimmer mit der geschlossenen Tür, dann können sich leicht, ne, Leute, oh, guck mal, was, ne, was macht denn der Pastor da im Zimmer oder so mit der Frau, obwohl er sich nur mit ihr unterhaltet, ne? Aber dann können schon die Leute anfangen zu, ne, sich den Mund aufzureißen, versteht ihr? Und das schadet Das schadet der Gemeinde, schadet dem Pastor. Deswegen sollten wir solche Sachen vermeiden. Und ich muss euch sagen, dass im Laufe meines Lebens, entschuldigen, ich hoffe, niemand fällt jetzt vom Stuhl, wenn ich sowas sage, hat Satan solche Situationen vorbereitet. Ich erinnere mich ganz genau, dass vor 25 Jahren da die Sekretärin von der Gemeinde mich angerufen hat, hat gesagt, Pastor Ronf, da ist eine Frau, die möchte Seelsorge. Und kommen Sie bitte her. Bin ich ja zum Sekretariat der Gemeinde gegangen, was ja so 20 Meter von unserem Haus war. Und da war diese Frau und ja, ich brauche Seelsorge und so und lass uns hier irgendwo hinsetzen, wo wir ungestört reden können. Dann gab es so einen Nebenraum, was da benutzt wurde um für Schulungen oder so. Aber in diesem Moment gab es da keine Schulungen. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann wollte sie die Tür zumachen. Und dann habe ich gesagt, nein, lassen Sie bitte die Tür offen. Meine Frau da auf der anderen Seite, die kann uns hier sehen, während wir uns unterhalten. Sie kann zwar nicht hören, was wir reden, aber sie kann sehen, wie wir uns unterhalten hier. Ne? Und dann muss ich sagen, dass ja diese Seelsorge, daraus wurde nichts, versteht ihr? Nach 5 Minuten hat sie sich, wie kann man sagen, ne, hat sie da versucht, irgendwas zu sagen und hat sich verabschiedet. Ich kannte diese Frau, ich hatte sie noch nie gesehen. Sie hat sich als Mitglied der Gemeinde ausgegeben, aber ich hatte sie noch nie gesehen. Und habe sie auch noch nie wieder gesehen. Und deswegen sage ich, Satan hat sie dahin geschickt, weil sie meinen Dienst zerstören wollte. Weil Satan meinen Dienst zerstören wollte. Und da könnte ich noch einige Geschichten erzählen, auch von anderen Pastoren, die so ähnliche Situationen hatten. Und einer davon ist ja Billy Graham. Ja, ihr wisst schon. Ich habe schon einige Kommentare im Internet gehört. Oh, wie schlimm, der Billy Graham. Der hatte so diesen Satz, dass er nie allein in einem Zimmer mit einer anderen Frau, die nicht die eigene, sein sollte. Ne? Ja, aber guck mal, der Billy Graham ist gestorben und niemand kann ihm etwas nachsagen, dass er vielleicht da etwas hätte. Ne? Versteht er, mit einer anderen Frau oder so. Niemand kann ihm was nachsagen. Und alle, oh, guck mal, das ist so schlimm, ne? Das ist hier... nee, guck mal, sowas gibt's doch nicht, ne? Man muss ja nicht so fanatisch sein, extrem oder so. Ne? Zurück zum zweiten Punkt, die Gefahr des Ehebruchs oder der Unzucht. Einige werden Gefahr des Ehebruchs. Nein, ne? Nein, nein. Bei mir wird sowas nicht passieren. Ja? Mit mir passiert sowas nicht, ne? Und ja, ich verstehe, wenn du sagst, ich will meinen Mann, meine Frau nicht betrügen. Ich verstehe, wenn du das sagst. Ich denke, alle denken so. Ich will meinen Mann nicht betrügen, will meine Frau nicht betrügen. Alle denken so. Und warum dann gibt's viele Pastoren, Ältesten, die Ehe brechen? Das heißt, vielleicht wisst ihr nicht von vielen, aber ich weiß von ganz, ganz vielen, die Ehe gebrochen haben, ne, die mit einer anderen Frau ins Bett gegangen sind. Ich weiß von ganz vielen. Und warum ist das so? Vielleicht ist es genau deswegen, weil sie gesagt haben, bei mir wird's nie, mit mir wird's nie passieren. Ne? Die anderen sind schwach, aber ich bin stark. Ne? Und das ist Hochmut. Und die Bibel sagt, dass der Hochmut der Anfang vom Fall ist. Deswegen ist es besser, dass man demütig ist und sagt, ne, ich bin ja nur ein Mensch, wie alle anderen. Bei mir, ich sag mal so, ich will das nicht tun. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Aber ich tue dann auch alles, damit es nicht passiert. Ich bleibe fern von der Gefahr. Nächster Punkt. Wer in der Seelsorge tätig ist, unterliegt noch stärker dieser Gefahr. Ja, noch stärker. Warum? Wer sucht denn Seelsorge? Meistens suchen Menschen die Seelsorge, die Probleme haben. Normal, ne? Wer sucht schon die Seelsorge, wer keine Probleme hat? Wer Probleme hat. Und diese Probleme sind oft, ne, hier, Beziehungsprobleme. Zum Beispiel, ne, Mann und Frau streiten sich und dann geht die Frau zum Pastor und sucht Seelsorge, ne, weil sie traurig ist, weil sie belastet ist, weil sie verletzt ist. Ne. Sehr oft kommt sowas vor. Und was macht dann der Pastor, der Älteste? Ne, er sagt, oh, nette Schwester, ne, sei nicht traurig. Wir lieben dich, ich liebe dich in Christus. Ne?
lass mich dich umarmen oder so, damit du ein bisschen, ne, dich gut fühlst oder so, nachdem dein Mann dich beschimpft hat und so. Und dann seht ihr, ne, wie schnell das hier ausrutschen kann auf was nicht sein sollte, ne, weil ja, wer Seelsorge sucht, ist ja verletzt, krank, einsam. Und der Seelsorger andererseits, ne, ist ja geschult, um einfühlsam zu sein, nett zu sein, liebvoll zu sein. Und das sind ja zwei Polen, die sich, ne, wie ein Magnet zusammenziehen, ne? Einer fühlt sich einsam, ungeliebt und so, und der andere ist nett und lieb und, versteht ihr, ne? Und schon ist der Dienst dieses Ältesten oder Pastor zerstört, kaputt gemacht. Sein ganzes Leben geht im Bach runter in ein paar Minuten. Und sogar seine Arbeit, seine Seelsorge, weil diese, ne, diese Frau wird dann nicht geholfen mit sowas. Und deswegen müssen wir da aufpassen. Ganz stark aufpassen. Himmlisch aufpassen, ne? Die weltlichen Menschen sagen ja höllisch aufpassen. Ich sage himmlisch aufpassen, ne? Ganz stark aufpassen. Wir lernen, dass wir zwischengeschlechtliche Seelsorge meiden sollen, ne? Meiden. Meiden heißt nicht, dass wir das nie tun sollen. Aber hier, falls es tatsächlich notwendig ist, dann in einen Ort, wo man gesehen werden kann, zum Beispiel hinter einer durchsichtigen Tür oder auf einer Bank im Park, ne? Und dann bemühe dich, den Fall an deinen Ehepartner weiterzuleiten oder einen anderen Seelsorger des gleichen Geschlechts weiterzuleiten. Sag, ich ne, mache hier Seelsorge, aber die nächste Session mach die bitte mit einer anderen Person, die ich dir empfehlen werde, ne? In der Zwischenpunkt, zweiter Tipp, in der zwischenzeitliche, zwischengeschlechtliche Beziehung, ich meine jetzt Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht ihre eigene ist und umgekehrt, ne? Aufpassen, dass man nicht zu sehr in Klammern die Zähne zeigt. Das heißt, aufpassen, dass man nicht durch die Körpersprache, durch die Kleidung, durch Gesten, etwas kommuniziert, das jemand aus dem anderen Geschlecht dann falsch auslegen könnte. Ne? Wenn man zu sehr lächelt und sich zu sehr nähert, eine Person des anderen Geschlechts und so, dann kann vielleicht Sachen falsch verstanden werden. Und das kann dann, ne, ausufern. Und auch wenn es nicht ausufert, ist es schlecht, weil dann Menschen sich, ne, sich da, wie kann man sagen, etwas träumen, ne? Satan hat mir schon ja eine Frau irgendwann mal geschickt, ne? Die sagt, oh, schade, dass du verheiratet bist, ne? Verstehst du, ne? Deswegen nie die Zähne zeigen, ne? Das heißt, aufpassen mit der Körpersprache, dass wir da nicht etwas kommunizieren, dass der andere falsch versteht, ne? Und lass mal sehen, ja.
Das dann, bedeutet nicht unsympathisch.
Ne? Das heißt, was ja Betty sagt, das heißt nicht, dass wir hier grob sein sollen, ne? Und so. Nein, nett sein sollen, aber aufpassen, ne? Auch wie zum Beispiel hier Kleidung. Die Kleidung kann ja auch etwas aussagen, wenn wir hier enge Kleidung benutzen. Junge Frauen, die da eine enge Kleidung tragen, ne? Und ein bisschen wackeln oder so, die können ja auch ihre Körpersprache etwas kommunizieren, was der Mann falsch verstehen kann. Und umgekehrt, der Mann kann ja auch vielleicht hier sich eine enge Kleidung anziehen, die dann etwas kommuniziert, ne, was falsch verstanden werden kann. Deswegen, ein Christ sollte da aufpassen, ne, sich so kleiden mit, ne, breite Kleider, das heißt Kleider langärmig und so weiter und nicht eng und so, ne, damit man nicht etwas zu verstehen gibt durch die Körpersprache. Diskret. Und diskreter, ne, und das, man, das ist ja ein Schutz, ne? So schützt man sich. Warum hat Gott als erstes, nachdem Adam und Eva gefallen sind, gesündigt haben, ihnen Kleider gemacht? Und in der Bibel steht, in der Elberfelder steht es sogar hier, Leibröcke. Das heißt, ne, ein Rock ist ja ein Kleid, was ja von der Schulter bis zum Fuß geht, ne? Und das heißt Leibröcke, das heißt eine Kleidung für den ganzen Körper. Das waren ja keine hier Bikinis oder so, was Gott für Adam und Eva gemacht hat, sondern eine Kleidung, die es den ganzen Körper bekleidet hat. Warum? Weil Gott ein Spaßverderber war? Nein, weil Gott sie schützen wollte in dieser neuen Situation. Vorher waren sie nackt und haben sich nicht geschämt. Aber nachher waren sie nackt und das Nacktsein, wie gesagt, ist jetzt eine Körpersprache, die vieles, wie kann man sagen, aussagt oder aussagen kann oder missverstanden werden kann. Und deswegen müssen wir uns sich dann schützen, damit, wie kann man sagen, wir die Blicke abblitzen sozusagen von den anderen Menschen, normalen Menschen, weil das ja ist ganz normal ist, ne? Wenn jemand, wenn ein Mann auf eine Frau schaut, auf ihren Körper, das ist ja ganz normal und umgekehrt. Ne? Ich sag mal so, alle Menschen haben das. Es ist ja ein Teil des Menschen und deswegen müssen wir uns schützen, unsere Familie schützen. Ich muss meine Familie schützen, meine Frau muss ihre Familie schützen, indem wir sagen, nein, hier nur Ehemann und Ehefrau. Ne? Alles andere kommt zum Zerstören, ist gesendet von Satan, um das hier kaputt zu machen. Das wollen wir nicht. Und ja, deswegen, wir wollen ja gute Beziehungen haben zu den Mitgliedern der Gemeinde, aber dann müssen wir auch aufpassen, dass diese Beziehungen gesund sind. Und einer der Punkte ist das hier. Halleluja. Wir haben die Schulung geht ja noch weiter, hier noch ein paar Seiten und die Zeit ist schon vorangeschritten. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir hier enden. Und nächstes Mal machen wir hier weiter mit Umgang, mit dem Thema Umgang mit unreife Geschwister. Was ist ja eigentlich das Thema der Schulung, was ihr vielleicht euch gewundert habt. Was hat ja das hier, was ich bis jetzt geredet habe, mit dem Thema die Nörgler unter Kontrolle zu haben. Das werden wir nächste Woche sehen. Heute ging es nicht um die Nörgler, sondern hier um das, was wir hier gesehen haben, die Liebe und der Umgang mit den anderen Geschlecht und so. Nächstes Mal werden wir dann zum Hauptthema gehen. Die letzten zwei Seiten. Die letzten vier Seiten. Ja. Amen. Gott segne euch.